Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Die Radioakademie.
Herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Radioakademie Spurensuche im Heiligen Land. Am Mikrofon begrüßt Sie herzlich Christine Seuss. Diese Radioakademie ist im Mai 2014, direkt nach dem Besuch von Papst Franziskus im Heiligen Land entstanden und bereits im selben Jahr bei uns im Programm gelaufen. Durch die Sendung führt sie Pater Bernd Hagenkort. Doch zunächst ein Überblick über die Nachrichten des Tages.
Mit Anne Preckel. Nach dem Anschlag auf die Kathedrale von Managua hat Papst Franziskus am Sonntag seine Solidarität mit dem nicaraguanischen Volk zum Ausdruck gebracht und die Brandattacke verurteilt.
Cari fratelli nicaragüense, vi sono vicino.
Liebe Geschwister in Nicaragua, ich bin euch nahe und bete für euch,
e prego per voi,
sagte der Papst nach dem Angelusgebet auf dem Petersplatz. Am Freitag hatte ein Mann einen Brandanschlag auf die Kathedrale der Hauptstadt Managua verübt, bei dem ein kostbares Kruzifix aus dem 4. Jahrhundert nahezu vollständig zerstört worden war. Managuas Erzbischof Kardinal Leopoldo José Brenes hatte den Brandanschlag als terroristischen Akt bezeichnet. Die Bischöfe in Lateinamerika haben für diesen Sonntag zum Gebet aufgerufen. Zu gemeinsamen Anstrengungen zur Wiederbelebung des Arbeitsmarktes hat der Papst nach dem Angelusgebet Politik und Wirtschaft aufgerufen. Er hoffe, dass mit den geeinten Bemühungen aller politisch und wirtschaftlich Verantwortlichen der Arbeitsmarkt wieder Fahrt aufnehme, sagte Franziskus auf dem Petersplatz. Ohne Arbeit kommen Familien und Gesellschaft nicht weiter. Lassen Sie uns dafür beten. So Franziskus.
Preghiamo per questo perché sarà e sarà un problema della post-pandemia.
Soweit die Nachrichten und nun zurück zur Radioakademie.
Jerusalem, Zentrum und Ausgangspunkt unserer Religion. Keine Stadt ist wie diese hier, so voller uralter Traditionen, voller Konflikte, heilige Orte dreier Weltreligionen, die sich streiten, Ort von Kriegen und umstrittener politischer Zuordnungen. Der Basar hier, in dem ich stehe, ist wie alle Basare überall. Wenige Meter entfernt wird Hightech hergestellt, auf der anderen Seite Polizeikasernen und hohe Mauer mit Stacheldraht und immer wieder Soldaten mit Waffen. Als Christ hierher zu kommen, heißt immer, in diesem Gewühl das entdecken zu wollen, worauf sich der Glaube bezieht, und genau das will ich mit Ihnen in dieser Sendereihe tun. Durch Jerusalem laufen, Menschen treffen, auf der Suche nach unserem Glauben, auf der Suche nach den Fundamenten unseres Glaubens, auf Spurensuche. Beginnen wir im Zentrum von Jerusalem, beginnen wir in der Anastasis, wie die Griechen diese Kirche hier nennen, die Grabes- und Auferstehungskirche. Die Glocken und die auf den Boden schlagenden Stäbe kündigen es an, ein griechisch-orthodoxer Bischof zieht in die Kirche ein, um die Morgenliturgie zu beginnen. Verschiedene Konfessionen beten hier streng getrennt voneinander, nebeneinander, nicht miteinander. Leitern dürfen nur von jeweils einer Konfession benutzt werden. Regelmäßig gibt es Streit, wer was tun und nicht tun darf. Das ist das, was in den Medien erscheint. Ein strenges Reglement, 1852 vom muslimischen Herrscher erlassen, der sogenannte Status quo, regelt alles ganz genau. Nichts darf sich überschneiden, nichts darf geändert werden. Die Trennung ist ordentlich festgeschrieben. Deswegen war es der natürliche Ort für Papst Franziskus, seine ökumenische Begegnung mit den orthodoxen Kirchen, vor allem der griechisch-orthodoxen Kirche und deren Patriarchen Bartholomäus und Theophilus, am 25. Mai genau hier stattfinden zu lassen. Und auch in seiner Ansprache war Papst Franziskus auf Spurensuche.
È una grazia straordinaria essere qui riuniti in preghiera.
Es ist eine außerordentliche Gnade, hier im Gebet vereint zu sein. Das leere Grab, jene in einem Garten gelegene neue Grabstelle, wo Josef von Arimathäa den Leichnam Jesu ehrfürchtig beigesetzt hatte, ist der Ort, von dem die Botschaft der Auferstehung ausgeht. Fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Diese Botschaft, die von dem Zeugnis derer bestätigt wurde, denen der auferstandene Herr erschien, ist das Herz der christlichen Botschaft. Sie wurde treu von Generation zu Generation weitergegeben. Jeder von uns, jeder in Christus Getaufte, ist geistig auferstanden aus diesem Grab. Denn alle sind wir in der Taufe dem Erstgeborenen der ganzen Schöpfung wirklich eingegliedert und gemeinsam mit ihm begraben worden, um mit ihm auferweckt zu werden und als neue Menschen leben zu können. Nehmen wir die besondere Gnade dieses Augenblicks an. Verweilen wir in ehrfürchtiger Sammlung am leeren Grab, um die Größe unserer christlichen Berufung wieder zu entdecken. Wir sind Männer und Frauen der Auferstehung, nicht des Todes. Lernen wir von diesem Ort unser Leben, die Sorgen unserer Kirchen und der ganzen Welt im Licht des Ostermorgens zu leben.
Hierher kommt man und hierher taucht man ein, wie Kyrill von Alexandria gesagt hat, wie in ein, es ist nochmal wie ein Taufbecken. Jerusalem ist wie ein Taufbecken und alle Christen, die hierher kommen, tauchen nochmal ein in dieses Taufbecken und nehmen sozusagen dieses Flair von Jerusalem, das ja mit Christus immens verbunden ist, an sich und mit nach Hause.
Petra Held. Sie lebt seit 1979 im Land, sie doziert Patristik, leitet die Ökumenische Theologische Forschungsgemeinschaft und ist selber evangelische Christin.
Wenn man will, kann man sagen, dass der Besuch in Jerusalem alle Christen in ihrem Glauben gleich macht. Weil sie sehen alle das Gleiche. Das heißt, sie sehen die Orte, die in der Bibel erwähnt werden und nehmen diese Orte der Bibel geistlich mit nach Hause. Man hat also ungefähr die gleiche Vorstellung von der Kreuzigung, von der Auferstehung, von der Via Dolorosa und so weiter. Es ist nicht alleine mehr nur der Fantasie oder der Ideologie übertragen, das zu formulieren und zu füllen. Es wird gefüllt durch das Sehen, durch die Anwesenheit. Die Anastasis ist ja gebaut als ein ökumenischer Ort, wo die ganze Welt hinkam. 335 wurde die Anastasis eingeweiht und seitdem ist sie Ort aller Christen aus der ganzen Welt.
Ein Ort für Touristen, ein Ort für Pilger und ein Ort für die Christen des Landes. Ein quirliger Ort, der sich dem ersten Blick nicht sofort erschließt. Man kommt in die Kirche hinein und trifft zunächst auf den Ölstein, wo der Ort verehrt wird, an dem Jesus nach der Kreuzigung und vor der Grablegung gesalbt wurde. Rechts herauf geht es nach Golgatha, wo es auch noch einmal zwei verschiedene liturgische Orte gibt. Und dann unten am Ölstein links vorbei, in einen Vorraum, dann in die Kuppelhalle mit der kleinen Grabeskapelle. Dahinter eröffnet sich noch einmal ein Kirchenschiff, also eine verwinkelte Kirche, die Anastasis, der Ursprungsort des Christentums. Ein ziemliches Durcheinander, aber das scheint nur so, sagt uns Petra Held.
Ja, also wenn man so reinkommt in die Grabeskirche heute, dann merkt man, das ist die Grabeskirche aus dem 12. Jahrhundert. So haben die Kreuzritter sie gebaut. Ursprünglich ist die Grabeskirche nicht gesüdet, so wir kommen jetzt heute vom Süden rein in die Grabeskirche und fallen dann gleich in das Allerheiligste über den Salbstein und so weiter. Aber ursprünglich war sie ja so gebaut, dass man vom Osten her kam und dann durch ein langes Längsschiff ging, eine Kirche, eine Gemeindekirche, dann in einen Innenhof kam. Von dem Innenhof ging man dann nach Golgatha und dann ging man erst in eine dritte Kirche, Golgatha war eine eigene Kirche, ging man in eine dritte Kirche, das war die Anastasis, das leere Grab. Und diese Struktur, die erkennt man heute, wenn man den Plan der Kirche gut im Kopf hat. Der uninformierte Pilger, der das nicht hat, der fühlt sich da etwas verloren. Aber wenn man das gut erklärt, dann kann man sich schnell zurechtfinden und weiß, dass wenn man heute vom Süden hineinkommt in die Grabeskirche, sozusagen in dem ursprünglichen Garten direkt steht. Also man spart sich den langen Weg vom Osten her durch das Längsschiff, das auch inzwischen nicht mehr existiert. Und wenn man weiß, wie man gucken muss, ist die super organisiert. Also schon wenn man reinkommt, über dem Salbstein, da hängen Ampeln, also Lichter. Und diese Lichter sind alle gefüllt mit Öl, diese Lämpchen. Und damit die Ratten nicht in dieses Öl kommen und das Öl fressen und damit eben zur Rattenplage in der Kirche werden, gibt es etwas Rundes, was oberhalb jedes Öllämpchens ist, sodass die Ratten dann also runterfallen sozusagen. Und dieses Runde ist dann stilisiert als Eier. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es vier große goldene Eier gibt, die repräsentieren die griechisch-orthodoxe Kirche. Dann zwei Keramikeier, blau und weiß, die repräsentieren die Armenier. Ein dunkelblaues Ei repräsentiert die Franziskaner und ein Keramikei, blau und rot und weiß, das repräsentiert die Kopten. Das heißt, wenn man reinkommt, sieht man sofort anhand dieser Kette von Eiern, wie viele Kirchen A in dieser Kirche sind, B, wie viel Besitz sie haben, was sie repräsentieren. Und dass sie alle sozusagen unter dem gleichen Dach sind, auf gleicher Höhe hängen. Also keiner ist höher, keiner ist niedriger. Also das Dach ist Christus und darunter organisieren sich alle diese Kirchen, West- und Ostkirchen, in gleicher Weise. Die einzige Kirche in der Welt, wo West- und Ostkirchen zusammen unter einem Dach glücklich werden.
Es gibt sie hier also doch, die Ordnung. Aber sie besteht in einer geregelten und vorgeschriebenen Trennung. Der Eindruck verstärkt sich, dass die Spurensuche nach Christus und dem Ursprung unseres Glaubens hier in Jerusalem, in der Anastasis, also der Grabes- und Auferstehungskirche, vor allem an Konfessionen führt. Da ist zum einen die Trennung aufgrund des schon angesprochenen Status quo. Um Streit zu vermeiden, muss alles so bleiben, wie es ist.
Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die gegenseitige Anerkennung als Kirche. Also das heißt, es können ja nur solche miteinander auch wirklich gemeinsam Gottesdienst beten, die auch gleichzeitig Kirche sind. Und da muss man nun ehrlicherweise sagen, dass die Orthodoxie die katholische Kirche als Kirche noch immer als Gebetsgemeinschaft betrachtet. Die einzig wahre Kirche ist die orthodoxe Kirche. Also insofern spielt das, glaube ich, auch eine gewisse Rolle. Status quo spielt eine Rolle, aber auch diese alte Definition, die vielleicht bald überkommen sein wird, aber das beides spielt eine Rolle.
Genug Auseinandersetzung also immer noch zwischen den Christen. Wir sind auf Spurensuche nach Christus und dem Glauben und uns begegnen Konfessionen, streng geregelt, streng getrennt. Alles ist auf sie abgestimmt, scheint es. Aber da gibt es noch mehr. Fragt man nach und schaut man unter die Oberfläche der Abgrenzungen, dann findet man Ökumene aller Orten, berichtet uns Petra Held. Vor allem dann, wenn man Interesse und Offenheit für die Weisen mitbringt, wie hier Menschen ihren Glauben leben.
Ich finde, die Grabeskirche und Anastasis, das ist eine Kirche, wo das Leben nur so boomt. Das heißt, da kommen alle Leute hin, da beten alle Leute, die fühlen sich wie zu Hause im Wohnzimmer und leben ihre eigene Liturgie so, wie sie es gewohnt sind. Das ist eine Kirche, in der, finde ich, brummt das Leben. Und das passiert natürlich in besonderer Weise nach der orientalischen Weise, weil es kommen mehr Christen aus dem Osten hierher zur Pilgerschaft als Christen aus dem Westen. Und besonders protestantische Christen, also die kommen nicht so viel hierher. Und protestantische Christen sind gewohnt, alles ist still und man betet leise. Und dann hat man höchstens noch einen Ikea-Stuhl und alles ist ganz ohne Schnörkel und so weiter. Das ist genau das Gegenteil in der Grabeskirche. Also da ist das wirklich so, also da kommt die ganze Familie ständig rein und raus. Aber wenn man sich daran einmal gewöhnt hat, dann merkt man, dass das eine sehr interessante Art ist, Gottesdienst zu feiern, zu beten. In Gemeinschaft, in Offenheit, mit vielen Menschen, in vielen Sprachen, mit vielen verschiedenen Gesängen. Und wenn man dafür offen ist, dann merkt man, dass es eine Sinfonie ist und keine Kakophonie.
Musik.
Ich selber bin Direktorin der Ökumenischen Theologischen Forschungsgemeinschaft in Israel. Das heißt, wir versuchen miteinander darüber zu reden, aber in der Weise, dass wir uns gegenseitig darstellen, vorstellen und befragen, kennenlernen.
Die katholische Kirche nennt das den Dialog der Liebe, das Kennenlernen, den Respekt, die Wertschätzung, die persönliche Ebene zwischen Menschen und Gemeinschaften. Dazu gehört dann der zweite Teil, der Dialog der Wahrheit, wo es um theologische Fragen geht. Man betreibt Theologie, man spricht über die Fragen und über den Glauben und die Tradition. Aber die Grundlagen sind andere. Wir im Westen sprechen über Augustinus und Thomas, über Luther und Calvin und die großen katholischen Theologen.
Ich bin keine Rolle. Also Augustin sowieso nicht und damit Luther und alle, die daraus erwachsen sind, auch nicht. Aber dafür spielen natürlich Kyrill von Alexandria oder Ephrem der Syrer und wie sie alle heißen, eine große Rolle. Der Kontext der Philosophie der Renaissance sagt uns heute vielleicht im 21. Jahrhundert recht wenig. Aber vielleicht sagt uns der Kontext, der biblische Kontext einer byzantinischen oder einer syrisch-orthodoxen Weise aus dem 3., 4. Jahrhundert unter Umständen sogar mehr. Und dass wir nochmal versuchen können, hinter diese Barrieren sozusagen, die die Philosophie gesetzt haben zwischen der biblischen Tradition und der frühen historischen kirchlichen Tradition, zu befreien und sie neu zu befragen, hin auf unseren Ursprung. Und das scheint mir eine spannende, moderne Art zu sein, wieder auf die Wurzeln unserer eigenen Tradition zurückzugehen. Die alten Kirchen kennen die Beschlüsse ihrer Konzilien sehr genau. Die wissen genau, was passierte im 3. ökumenischen, 4. ökumenischen Konzil. Und die können die ganzen Paragraphen zum Teil auswendig sagen und sagen, was sagt ihr dazu? Und ihr habt das nicht aufgenommen oder ihr habt das falsch verstanden und so weiter. So zur Frage des Heiligen Geistes. Kommt der, ist der vom Vater oder vom Sohn? Also diese ist eine wichtige Frage, die hier wirklich also in vieler Weise auch sehr diffizil diskutiert wird. Wie war das? Wie ist das verstanden worden? Und also uns klingt das alles wie Schnee von gestern, ja. Aber hier nicht. Das heißt, hier erinnert man sich, man weiß das.
Ist das nicht zu selbstreferenziell, das Reden über die Väter und die einzelnen Artikel der frühen Konzilien, über die man bis heute so eifrig und emotional debattiert? Dreht sich das nicht alles um sich selbst?
Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eben spannend, zum Beispiel für mich, die ich aus einer Kirche der Reformation komme, zu sehen, wo sind eigentlich unsere Wurzeln? Wie tief gehen eigentlich unsere Wurzeln? Und wie sind wir als Christen trotz aller Geteiltheit unglaublich miteinander verbunden? Wo kommt eigentlich unsere Theologie her? Sie kommt aus dem Osten. Sie kommt von hier. Und es gibt Kirchen, die haben diese alte Theologie bewahrt, tradiert und so weiter. Wir haben sie weiterentwickelt und so weiter. Und haben wir das eigentlich gut gemacht? Das kann man nochmal prüfen. Und dann können wir auch der alten Kirche sagen, guck mal, wir haben das so weiterentwickelt. Was sagt ihr denn dazu? Wir geben auch den alten Kirchen nochmal eine Idee, wie man das vielleicht weiter denken kann. Wir kommen also auf einer ganz elementaren, wunderbaren Weise theologisch uns nahe. Wir reflektieren einander, den Glauben miteinander.
Verabschieden wir uns von der Anastasis, das Gebäude, das uns die Trennungen gezeigt hat, aber dann uns auch weitergebracht hat zu den gemeinsamen Debatten um die Ursprünge des Glaubens. Eine erste Etappe unserer Spurensuche in Jerusalem nach den Fundamenten unseres Glaubens. Und damit endet dann auch unsere erste Folge. In der kommenden Folge wollen wir dem noch etwas nachgehen, dem Erinnern, den jesuanischen Orten wie der Himmelfahrtskapelle und dem Garten Gethsemane. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden. Alles Gute, wo immer Sie uns zuhören. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.